Einen recht schönen guten Abend. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Das ist bei uns mindestens ungewöhnlich, dass wir freitagsabends eine Veranstaltung haben. Aber das kommt daher, vor 2 Wochen hielt Pfarrer Schäffbuch hier Bibelstunde und hat einige Beispiele aus Lebensbildern eingeflochten. Und da dachte ich, das wäre ja ganz toll, mal für den Bibelkurs. Und ich hatte gar nicht so viel Hoffnung, als ich ihn hinterher fragte, und er sagte sofort zu, ganz kurzfristig, wo man sonst, ja, ich weiß nicht, wie lange etwas vorbestellen muss. Also, Herr Pfarrer Schäffbuch, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns auf den Abend und begrüßen auch Sie, Frau Schäffbuch, ganz herzlich. Lassen Sie uns beginnen mit Lied Nummer 329, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, Strophe 1 bis 4.
Wenn wir gerade so ein Lied singen, ist ganz schön, wenn man sich ein wenig überlegt, was wissen Sie von so einem Mann, von dem Karl Heinrich von Bogatzky, war Sohn eines ungarischen Adligen und der Vater hat ihn schon auf der Offizierschule angemeldet, als er ein kleiner Junge war und hatte das Ziel, der Junge muss einmal ein guter Offizier werden. Und der Junge hat eine andere Leidenschaft bekommen. Das kam so als Kind hat er eine große Bedeutung und das ist ja wichtig, was man so lernt. Auch immer wieder, wenn man die Geschichte zurückblickt, bei einem Besuch bei dem großen August Hermann Franke, wie der ihm die Hände aufgelegt hat und ihn gesegnet hat. Und es ist später so gewesen bei der Seelsorge, August Hermann Francke eine klare Bekehrung zu Jesus und der Junge wollte natürlich kein Offizier mehr werden. Was soll das auf dem Schlachtfeld sein? Ist er später richtig klar geworden, hat Jura studiert, hat dann sich interessiert für die Bibelwissenschaften und wurde ein ganz treuer Evangelist. Er war sehr behindert durch gesundheitliche Schwäche, aber er hat seine Adelsstellung gern benutzt, um in den Schlössern bei den hohen Fürsten für Jesus zu werben. Und das ist so wunderbar, er hat später in einem kleinen Zimmerlein im Waisenhaus in Halle bei August Hermann Francke gelebt. Sie müssen unbedingt einmal nach Halle gehen und heute dieses riesige Waisenhaus in Halle besichtigen. Es ist ein ganz tolles Erlebnis. Es ist unserem früheren Außenminister Genscher zu danken, der ein Sohn der Stadt Halle ist, dass er viele Bundesmittel nach Halle geleitet hat. Und da hat man einiges renoviert, aus den vielen Häusern natürlich nur ganz wenig. Aber ganz toll, was die in Halle für eine Weite damals hatten, des Unterrichts in der Schule. Da sind noch die ganzen Natursammlungen da, was die sich interessiert haben für Astronomie. Das waren Pietisten, gläubige Leute mit einem ganz weiten Horizont. Aber ich wollte Ihnen das eigentlich nur sagen, weil die Schwester Barbara das Lied so schön rausgesucht hat. Die Leidenschaft zur Mission in Halle hat ja auch der große Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf aus einem ganz hohen Geschlecht. Die Liebe zur Weltmission entdeckt. Er saß immer beim Mittagstisch bei August Hermann Francke. Ein Mensch hat viele mitgerissen und begeistert und das ist wichtig. Wir wollen beten. Herr Jesus, gib auch uns solche Freude an deinem großen weltweiten Wirken. Es ist deine Geschichte, wie du in unseren Tagen dein Reich baust. Wir wollen uns nicht immer entmutigen lassen von dem, was der Teufel kann und was die finsteren Mächte können. Du bist größer und stärker. Dir wollen wir viel zutrauen. Amen. Ich habe gedacht, wenn Sie heute Abend schon den Abend dran rücken, dann will ich Ihnen einfach, das ist mir immer am wichtigsten, ein wenig vom Geist der ersten Zeugen sagen. Und das sind natürlich die Apostel und der neutestamentlichen Zeit, aber wir meinen ja mit Recht auch die großen Zeugen aus der Missionsbewegung des Reiches Gottes. Es ist ja immer merkwürdig, dass bei den Christen die Mission an den Rand rückt. Warum eigentlich? Wissen Sie das? Weiß auch nicht. Es ist eigentlich immer wieder so, auch in gläubigen Gemeinden, plötzlich rutscht Mission irgendwo zurück. Das wird vielleicht noch ein Stück Mitgliederwerbung, aber diese erste Freude, Jesus zu bezeugen und mit seinen Verheißungen zu rechnen, das fehlt. Wissen Sie, was heute das Schlimmste ist, warum Mission so da niederliegt? Das ist ein Problem, dass heute wir alle sehr ichbezogene Leute sind. Und da sorgt man sich sehr für seinen Leib. Und man sagt, ach, wie wird das auch, wenn ich krank werde und was kann denn passieren? Obwohl ja heute eigentlich gar kein Risiko mehr ist. Mit den Rettungsflugzeugen binnen 24 Stunden hat man aus jedem Ort von Afrika bald einen Missionar in ein deutsches Universitätskrankenhaus geflogen und man hat die besten Mittel verfügbar im engsten Raum. Wissen Sie, die Problematik bei der Mission war eigentlich immer die Leidenscheu. Man kann nicht anders Zeuge für Jesus sein, ohne sein Leben dran zu geben. Es ist ganz genauso, wenn Sie hier Zeuge Jesus sind. Wenn ich Ihnen zuerst etwas erzählen will von dem Missionseifer, dann möchte ich Ihnen sagen, dass wir gerne zurückschrecken, wenn wir keinen Erfolg sehen. Wir sind gern dabei. Ich habe heute oft Angst, ob wir uns nicht flüchten in diese großen Aktionen, wo man große, wohlorganisierte Kampagnen macht. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende so effektiv ist. Gott kann das auch benutzen. Aber am allerstärksten ist es immer noch gewesen, wenn der Kreis am Ort ein klares Zeugnis von Jesus vor den Ungläubigen gibt und wenn er den Spott und die Feindschaft erträgt. Und da war es zu allen Zeiten so gewesen, dass die Christen vor den Schwierigkeiten zurückgewiesen sind. Das ist zu schwierig und zu problematisch und zu vergeblich. Der Zinzendorf hat einmal gesagt, besser 100 vergebliche Unternehmungen zur Ehre des Heilands als überhaupt keine. Probiert's doch einfach. Macht doch die Besucher und macht doch den Zeugendienst. Wir wollen heute immer den Erfolg sehen. Wir wollen es immer berechnen. Das kann man in der Mission überhaupt nicht. Wie viele sind in der Mission gestorben, ohne eine einzige Frucht zu sehen? Muss man doch mal merken und sich zurückerinnern. Und dass man auch vor den verschlossenen Türen nicht zurückschreckt und auch nicht vor dem Spott, auch vor den Gesetzen, die es oft verbieten, auch vor der Feindschaft. Was ist das gewesen, was Menschen oft schon gewagt haben? Ich möchte Ihnen zuerst erzählen von einem Seeoffizier, der Liebe gewonnen hat für Menschen, die eigentlich nach dem Urteil der Leute damals überhaupt keine Menschen mehr waren. Ein englischer Marineoffizier namens Alan Gardiner ist auf seinen Seereisen nach Feuerland gekommen. Feuerland ist Südspitze von Südamerika mit einem ganz wilden Sturmklima. Und dort lebten Pescheren, das ist ein Indianerstamm gewesen, wie der Charles Darwin, der große Naturforscher, doch Lehrer der Evolution, diese Menschen einmal besucht hat, hat er gesagt, das seien eigentlich tierische Wesen, die keiner Veredelung mehr wert sind und fähig sind. Sie stehen auf einem so niedrigen Kultur, auf einer so niedrigen Kulturstufe. Und als der Seeoffizier Alan Gardiner dahin kam, hat er, und das ist jetzt merkwürdig, warum eigentlich, hat er Feuer gefangen für diese Leute. Das ist das Erste bei der Mission, dass eine Liebe anfängt zu Menschen, zu denen uns eigentlich gar nichts verbindet. Er fuhr 25 Jahre zur See und konnte seine Leidenschaft, diesen Menschen Jesus zu überzeugen, gar nicht leben. Er ist dann mit 40 Jahren ausgemustert worden von der Marine. Er war dann noch kurze Zeit als Missionar in Südafrika tätig. Und dann hat er immer noch seine Vorstellung gehabt, ich müsste eigentlich eine Expedition wagen und zu diesen Pescheren gehen. Er hat gebeten und sagt, Herr, lass mich doch ein Werkzeug in deiner Hand sein. Ich kann nichts, aber mit dir vermag ich alles und du kannst auch dieses fertigbringen, dass du 1844 war das, wie er dann, ja, es gelang ihm zuerst gar nicht. Er hatte gar nicht die finanziellen Mittel. Und es ist eine Not. Er will eigentlich dorthin zu diesen Menschen. Er kann nicht. Er ist zuerst nach Patagonien. Das ist südliche Südamerika. Dort waren wilde Stämme, die von der Jagd auf dem Pferd sich ernährt haben. Große Menschen, die hat er betreut. Und er hat dann immer wieder versucht, wann er denn überhaupt einmal nach Feuerland durchkommen kann. Feuerland ist deshalb so schwierig, weil auch die klimatischen Bedingungen dort schlecht sind. Es gibt eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, wo das Eis zurückweicht, bis zu 2000 Meter hohe Berge. Das ist zwischen Dezember und Januar. Das sind gerade Jahreszeiten vertauscht, da ist kurz Frühling, Sommer und Herbst in wenigen Tagen zusammen. Und erst beim dritten Anlauf ist es ihm gelungen, dass er ein Schiff zusammenstellt. Und er hatte eigentlich kein Geld mehr, um diese Expedition auszurüsten. Und da war eine Frau da. Und die gab ihm 1.000 Pfund. Das war eine große Geldsumme. Und mit diesem Geld hat er eine Expedition zusammengerichtet und hat dann gesagt, so, jetzt wird es endlich gelingen. Er hat 6 Männer mitgenommen und sie waren alle fest dafür. Jetzt werden wir dort bei den Pescheren das Evangelium verkünden. Ganz gleich, was da die Forscher sagen von diesen Menschen, dass das eigentlich Untermenschen sind und so weiter. Einer von diesen Männern hat gesagt, wenn man mit dem Kapitän Alan Gardiner reist, ist ein wie Himmel auf Erden. Das ist so ein Beter. Und da ist mir's wohl und da geht es ganz wunderbar. Und sie sind dann im Dezember 1858 gelandet auf der Insel Picton und haben dort ihr Lager aufgeschlagen und haben gesagt, wenn wir die elenden Eingeborenen ansehen und bedenken, dass sie wie wir zum ewigen Leben bestimmt sind, so lieben wir sie von Herzen. Wir sind bereit, auch Opfer zu bringen, um ihnen das Evangelium in ihrer Sprache zu verkündigen. Aber dann ging es ganz anders. Sie wurden bestohlen. Die Boote sind zerschellt. Das kalte Klima fing wieder an. Sie waren verlassen und verloren. Mission ist, wo sie geschehen ist, durch die ganz tiefen Demütigungen hindurch, der Kreuzesweg der Mission. Ich erzähle das Ihnen zur Ermutigung, dass Sie nicht bei den ersten Widerständen und Schwierigkeiten zurückweichen. 6 Monate haben Sie dort gewirkt, es war furchtbar. Einer um der andere von diesen mutigen 6 Männern, die Alan Gardner begleitet haben, ist gestorben an Skorbut. Sie hatten ja gar keine Vitamine mehr. Sie hatten keine Verpflegung mehr. Es war ja, einiges war verdorben, einiges ist untergegangen mit den Schiffen, die dann zerschellt sind. Ein Versorgungsschiff sollte kommen und sollte ihnen Nachschub bringen. Und das Schiff kam 6 Monate lang nicht. Die Männer sind nicht verzweifelt. Sie haben täglich anhaltend gebetet. Und es ist erzählt im Tagebuch von diesem Alan Gardiner, kein Mensch hat ihn mehr lebend gesehen, wie sie kniend gerungen haben für diese Menschen in einer Liebe ohnegleichen. Und wie sie sagten, für die Menschen ist Jesus gestorben und die brauchen den Frieden Gottes mehr als alle anderen. Für diese trostlose Insel in einem unmöglichen Klima, in einer wirklich verlassensten Gegend, einer der letzten Wüstengegenden dieser Welt. In einer dieser Tagebuchinschriften heißt es, arm und schwach wie wir sind, ist unser Boot ein Haus Gottes, ein Tempel Gottes für unsere Seelen. Denn wir fühlen und wissen, dass Gott hier ist. Ob ich wache oder schlafe, ich bin unbeschreiblich glücklich. In einem der letzten Einträge hat Gardiner nur noch ein Vermächtnis hineingeschrieben, sein Tagebuch, für seinen Sohn. Du musst in unsere Fußstapfen treten. Wenn wir sterben, das Werk an den Pescheren darf nicht aufhören. Noch eine kurze Zeit war sein letzter Eintrag am 6. September 1851. Noch eine kurze Zeit und dann bin ich in der Schar der Gemeinde, die das Lob Christi in Ewigkeit singt. Ich fühle weder Hunger noch Durst, obwohl ich 5 Tage ohne Nahrung bin. Oh, diese wunderbare Liebe zu mir, armen, sündigen Menschen. 20 Tage später kam das Schiff. Aber Alan Gardiner war schon 20 Tage tot. Niemand hat mehr gelebt. Man konnte nur noch die Überbleibsel zurückbringen nach England, auch das Tagebuch. Und es hat eine ungeheure Bewegung verursacht. Es ist ja immer merkwürdig, dass in der Mission die größten Bewegungen verursacht wurden durch gescheiterte Aktionen. Als die 5 Auka-Missionare ums Leben kamen, ich glaube, da haben sich 4.000 oder 5.000 junge Männer in den Missionsdienst gemeldet. Nach dem Boxeraufstand in China, wo 153 Missionare und viele Kinder auf grausame Weise ermordet wurden, haben sich viele in die Mission gemeldet. So war es hier nach Alan Gardiners Tod auch. Es wurde ein Schiff zusammengerüstet und das hat den Namen bekommen, Alan Gardiner. Und dann wurde zuerst auf einer Falklandinsel, die kennen wir auf dem Krieg Argentinien England, eine Station errichtet. Und dann haben sie zuerst einige junge Leute von Feuerland hinübergebracht auf die Falklandinseln und haben sie im christlichen Glauben unterwiesen. Es ist dann ein Schiff wieder mit einigen Missionaren hinübergefahren nach Feuerland. Alle wurden ermordet. Bloß der Koch hat überlebt. Von dieser Expedition. 1872 konnten die ersten 36 Pescheren auf Feuerland getauft werden. Und dort unten um Kap Horn entstanden Missionsstationen und lebendigen Gemeinden. Und das Wunderbare war, diese vom Aussterben bedrohten Indianerstämme bekamen in dem Augenblick, wo sie Christen wurden, eine ganz neue Freude, eine ganz neue Ermutigung. Und sie war bisher ein Stamm wieder, der am Wachsen ist. Als Charles Darwin, den wir ja immer nur als einen Feind der christlichen Botschaft kennen, davon hörte, dass die ersten Pescheren getauft wurden in Tierra del Fuego, in der Stadt, in dem Ort Ushuaia, 1872, hat er einen Brief geschrieben an diese Missionsgesellschaft. Und er hat darin geschrieben, ich möchte das öffentlich sagen und kundtun, dass ich ein Freund dieser Missionsarbeit sein will, der südamerikanischen Missionsgesellschaft, wie sie hieß. Und er schrieb in diesem Brief von Charles Darwin, der Erfolg ihrer Mission ist ganz wunderbar und beglückt mich, der ich immer ihre schlimmste Niederlage vorausgesagt habe. Ich würde stolz sein, wenn ihr Komitee mir die Ehre antäte, mich zu einem Ehrenmitglied ihrer Missionsgesellschaft zu ernennen. Junge Menschen müssen heute viel hören in den Schulen, wie die Mission Menschen ihrer Freiheit beraubt, entwürdigt. Mission hat immer die Freiheit eines Menschen respektiert. Sie müssen wissen, dass die meisten Leute nicht ahnen, aus welcher Dunkelheit und Gebundenheit Menschen kommen, Finsternismächte. Schicksalsglaube, Abhängigkeit von dämonischen Gebundenheiten und wie sie in Riten und Zwänge und Magie eingezwungen sind und sie nicht befreien können. Wie herrlich die Kraft des Evangeliums ist, da wo es hinkommt. Diesen Geist brauchen wir heute wieder. Ich hoffe, dass Sie es nicht das Schicksal vom Allen Gardiner teilen müssen, sondern dass sie lange wirken können, aber im Geist von Allen Gardiner, der nicht nach Erfolg sucht, sondern nur nach Treue, nach Hingabe für seinen Herrn. Ein Beter, der auf den Knien gerungen hat für diese armen Menschen, um sie für Jesus zu gewinnen. Ein bisschen schwierig, wenn man so wie die Schwester Barbara Freiheit bekommt, was man heute erzählen soll, heute Abend. Und dann habe ich einfach mal ein bisschen so ausgewählt und dachte, das soll mal das erste Beispiel sein. Ein Mann, der hineingeht und Menschen liebt, die eigentlich gar nicht mehr für andere sympathisch erscheinen. In der Missionsgeschichte war es ja immer wieder interessant, wie es Einzelne waren, die plötzlich den Ruf Gottes hörten und eine Arbeit begannen. Es braucht also gar nicht viel Unterstützung, sondern Gott hat einzelne Menschen gerufen, die waren diesem Ruf treu und gehorsam. Es ist auch immer wieder interessant, wie man sich in der Mission hat korrigieren lassen müssen. Manchmal erlebt man es ja, dass junge Leute kommen und sagen, Gott hat mich nach Thailand berufen oder nach Malaysia, sage ich immer, ich weiß nicht, ob im Himmel das so festgelegt ist, wie es manche Leute in ihrem Kopf haben. Bei den großen Missionaren war es so, dass alle für ein anderes Land bestimmt waren. Livingston wollte China-Missionar werden. Der große Afrika-Forscher Livingston wollte China-Missionar werden. Gott hat's rumgedreht. Gott weiß es viel besser. Wir müssen auch lernen, Gott gehorsam sein und ihn führen zu lassen in unseren Wegführungen, wie er will. Wir in Württemberg haben ja einen Missionspionier, den ich ganz besonders liebe, stammt aus Tübingen, Derendingen, den Ludwig Krapfen. Bauernjunge, hochintelligent, hat die Ausbildung durchlaufen, hat zuerst es war dann gar nicht klar, wo er überhaupt ausgesandt werden soll. Und er ist dann schließlich mit den Engländern, oft auch die Frage, welche Missionsgesellschaft sind ihn, nach Ostafrika geschickt worden. Aber zuerst war die Idee, er sollte Abessinien gewinnen. Man hat ja früher immer als die Missionsbewegung die Idee gehabt, man könnte die alten, erstarrten Kirchen wieder zu neuem Leben gewinnen. Es ist eine harte Erfahrungstatsache, das gelingt fast nie. Der Zaremba hat ja immer die armenische Kirche erwecken wollen. Oder dieser Ludwig Graf hat die Idee gehabt, diese koptische Kirche zu neuem Leben zu entfachen. Warum das nicht funktioniert, ich weiß nicht warum, es ist ein Geheimnis. Der Ludwig Graf hat sich auch gesagt, die haben so die ganzen Widerstände erdulden, Abessinien, war ja wie eine Bergfestung. Sie müssen wissen, dass Abessinien und wie wir heute sagen Äthiopien nie eine Kolonie war. Nie. Von einer Kolonialmacht, ganz kurz von den Italienern. Wenige Jahre. Aber sonst immer ein freies Land war. Deshalb stimmt es auch nicht, dass nur die Kolonialmächte die Länder ausgebeutet haben. Äthiopien war arm, ohne von einer Kolonialmacht ausgebeutet zu sein. Sie haben gemeint, die Kirche müsste doch eigentlich offen sein fürs Evangelium. 6 Jahre hat Ludwig Krapf in einer unbeschreiblichen Hingabe in Äthiopien, damals Abessinien genannt, gewirkt und versucht, diese Kirche zu leben, zu erwecken. Er hat manchmal gesagt, wenn man die vielen eisernen Kreuze ansieht, die dort bei den Kopten eine Rolle spielen, dann kann man nur sagen, die Herzen sind eisern geworden. Sie hören gar nicht mehr auf die frohe Botschaft des Evangeliums. Schon wie Ludwig Krapf hinübergefahren ist übers Mittelmeer, war ein Missionar mit ihm, der nach Algier gehen sollte. Und dort, kaum waren sie auf afrikanischem Boden, ist dieser Mitmissionar gestorben. Ludwig Krapf hat für den Freund, den er so kennenlernte auf der Reise als christlichen Bruder, noch das Begräbnis organisiert und hat der Braut daheim die Überbleibsel noch geschickt, die Erinnerungen an ihren Bräutigam. Das war die Frau, die Krapf später geheiratet hat. Er hat die Frau einfach, ohne sie je gesehen zu haben, geheiratet. So war das früher Mode und es ging sehr gut. Er hat ihr dann einfach geschrieben, hat gesagt, hättest du nicht Lust, zu mir zu kommen und meine Frau zu werden, nachdem dein Bräutigam gestorben ist. Aber so sind sie dann miteinander durch Äthiopien gezogen. Hier steht sicher auch in der beim Ludwig Krapf, jetzt habe ich es durcheinander gebracht, habe ich vom Kobart erzählt, vom Ludwig Krapf, richtig, und ist da oben, ist er durch die Lande gezogen und 6 Jahre lang unterwegs hat die Frau einmal, wie sie in einem Karawanenzug mitgezogen sind, ihr Kind geboren, hochschwanger. Und der Ludwig Krapf hat die Karawane gebeten, nur 1 oder 2 Tage zu ruhen, bis seine Frau wieder gehfähig ist. Oh, die Männer waren so gemein, hat er da niedergeschrieben. Es ist erschütternd gewesen, was man mitgemacht hat. Ludwig Krapf ist dann nach 6 Jahren, nachdem er alles versucht hat, er hat zuerst von Massau vom Roten Meer, er hat dann versucht vom Süden, von Tigre aus, in dieses Land einzudringen. Die Priester haben ihn verwunschen, haben gesagt, verschwinde hier. Die Hyänen sollen dich holen, du hast keinen Platz hier. Er wurde überfallen, beraubt. Ist er dann mit seiner Frau 1844 nach Mombasa gezogen und hat dort in Mombasa versucht, noch einmal die Missionsarbeit neu zu ordnen. Die Frau hat dort ein Kind geboren. Sie beiden hatten das Fieber. Er war so schwach, als seine Frau starb, dass er später sagte, ich konnte mich nicht aufrichten, um zu sehen, ob sie jetzt wirklich tot war. Hoch im Fieber hat er seine Frau beerdigt. Wenn Sie einmal nach Mombasa kommen, müssen Sie an dem alten Friedhof, an den Gräbern stehen, die heute noch erhalten sind, sehr verwildert, von der Frau von Ludwig Krapf. Und dort steht ein ganz großes Denkmal daneben, zur Erinnerung an den Ludwig Krapf, weil das heute in Kenia ein so großer Mann ist. Jedes Schulkind in der Grundschule in Kenia kennt Ludwig Krapf. Und wir als Württemberger kennen nicht mal unseren Landsmann. Oft ist er unbekannt. Der ganz große Verdienste sich erworben hat um die Erforschung des Kiswahili, der Sprache, die dort in Ostafrika gesprochen wird. Als Ludwig Krapf dorthin kam, das war ja eigentlich relativ spät im letzten Jahrhundert, da war dieses Ostafrika nie so richtig auf den Reisen berührt worden, weil der Suezkanal noch nicht geöffnet war. Und dann war das so ein blinder Winkel. Die Schiffe sind ja ums Kap der Guten Hoffnung nach Indien gesegelt und da hat man Ostafrika immer liegen lassen. Ludwig Krapf hat dort auf seinen vielen Wanderungen und Reisen, die er gemacht hat zu Fuß, unter ganz großen Entbehrungen, ohne Wasser, mit geschwollenen Füßen, Insektenstichen, krank und überfallen und in großen Ängsten, hat er die kühnsten Pläne der Evangelisierung Afrikas aufgestellt. Und er hat dann damals, als seine Frau starb, heimgeschrieben an das Missionskomitee. Sagen Sie dem Komitee, dass an der ostafrikanischen Küste ein einsames Missionsgrab sich befindet. Es erinnert Sie alle daran, dass Afrika für Jesus gewonnen werden muss. Die ersten Schritte sind getan. Die Siege Jesu werden über den Gräbern der Streiter errungen. Das hat Krapf begriffen. Auch wenn es auf unserer Seite wie eine Niederlage aussieht, von der Seite Gottes her ist es die Siegesgeschichte. Er hat manchmal sagen können, er ist ja bis an die Grenze, wo wir heute sagen, nach Mosambik gereist. Man versteht das überhaupt nicht, wie die das zu Fuß machen konnten, in diesen schrecklichen Malaria-Anfällen. Da hat er gesagt, einmal wird das Evangelium über Ostafrika hinwegfließen, so breit und groß wie der Pangani-Strom. Das ist ein großer, breiter Strom. Woher ich das weiß, nicht von meiner Vernunft, sondern aus dem Wort Gottes, dass es nicht vergeblich ist. Er hat zu seinen Lebzeiten nie erlebt, dass sich ein Mensch bekehrt hat, außer einem Körperbehinderten. Darunter hat er gelitten. Er hätte gern für Jesus alle gewonnen. Er hat gelitten an diesem Wanika, an diesem Stamm. Wenn man heute dort in der Nähe von Mombasa ist, kann man ja noch die Kirche besuchen, die noch steht, die dort errichtet wurde von Ludwig Krapf. Die Missionsstation steht noch dort, die Häuser sind noch, die Schule, die er dort gebaut hat. Aber er sagt, es geht immer durch dieses Sterben hindurch. Es geht immer so, dass es neu geglaubt, gehofft werden muss. Er hat einmal von seiner Missionsleitung die Zusage bekommen, dass 3 Mitarbeiter ihm gesandt werden. 3 Mitarbeiter. Der eine hat schon in Aden den Mut verloren, der andere ist nachher noch ausgebüxt. Der dritte, das war der Pfefferle, wahrscheinlich ein Schwabe, dem Namen nach, der ist nach wenigen Tagen, als er bei Ludwig Krapf ankam, gestorben. Und Ludwig Krapf schrieb nach Hause, das sieht sauber aus. Es war so schön, sich vorgestellt, wie alles werden soll, und dann bricht alles zusammen. Aber so geht's im Leben der Diener Gottes, bis wir wieder hören auf das, was uns Gottes Wort sagt. Und dann will ich glauben und hoffen und wissen, dass mein Leben nicht vergeblich ist, dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen können. Wenn man es eigentlich so betrachtet, könnte man sagen, es ist, wie wir es manchmal denken aus unserer Arbeit, doch alles vergeblich. Nein! Was Ludwig Krapf damals begonnen hat, war eine ganz Weit geplante Arbeit. Im Museum in Nairobi sind die großen Tafeln angebracht, weil ja Ludwig Krapf nebenher auch gleich erforscht hat, wo die großen Handelsstraßen, die Karawanenstraßen laufen, welche Wege die Missionare einschlagen müssen. Er hat schon gehört von den Händlern, dass die großen Seen dort sind in Afrika, wie man bis zum Tschadsee durchkommt. Er hat die Ideen gehabt, dass man dort Straßen macht, alle 100 Kilometer mit einer Missionsstation, wo dann die wandernden Missionare einkehren können und Gemeinschaft finden. Ludwig Krapf ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Sein Lebenstraum, Äthiopien zu missionieren, hat nie geklappt. Er hat in Kenia Pionierarbeiten getan für die Ausbreitung des Evangeliums. Und wenn wir heute wissen, dass dort in Tansania und in Kenia so viele lebendige Christengemeinden sind, in Tansania 50% der Bevölkerung, in Kenia etwa 80% der Bevölkerung Christen sind, darunter viele bibelbekennende Christen, dann denken wir an den Mann, der vor etwas über 100 Jahren als ein Einzelner mit seiner Frau hinausgezogen sind und diesen Dienst begonnen haben. Und diese Planung gehabt haben, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Wie hat Jesus gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ich denke, das ist das Schwierigste heute für alle, die im Dienst Jesu stehen, nicht nur in der Mission, ob man sich selbst verleugnen kann. Ich hatte heute einen Besuch von einem jungen Mann, der auf einem Bibelseminar ist, hin und her geworfen, welche Pläne soll ich tun, soll ich in die Mission gehen? Und er erzählte mir erschütternd von einem Freund, der früheren Absolventen, der ihm gesagt hat, ich war 6 Jahre in der Gemeinde, ich bin total frustriert. Ich hatte nie einen freien Tag, es war auch nie Erfolg sichtbar. Ich bin ausgebrochen, ich bin Familientherapeut, seitdem verdiene ich gut und ich habe jetzt mein Auskommen und ich kann frei machen, wenn ich will. Ich habe zu dem jungen Freund gesagt, aber es steht bei Jesus drin, wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst. Man kann nicht Jesu Diener sein, wenn man nicht weiß, es ist eine Ganzhingabe gefordert, auch bei uns. Das ganze Leben im Dienst Jesu. Er schenkt uns trotzdem genügend Erholung und Freizeit, oft auch im Dienst. Und wenn ich an einen jungen Mann denke, der beim Daimler-Benz eine wichtige Kaufmannsstellung hat in meiner Gemeinde, der hat dieses Jahr keinen Urlaub. Zuerst hat er unser Ferienlager gemacht, unser Ferienwaldheim gemacht und jetzt ist er mit den jungen Burschen ins Zeltlager gefahren. Das ist sein Sommerurlaub, um Jesu willen. Es ist was Wunderbares, dass es den Geist der ersten Zeugen noch gibt. Leute, die sich für Jesus verströmen und hingeben. Ludwig Krapf ist in Korntal gestorben im Alter von 56 Jahren, auf den Knien betend, wie später dann auch David Livingston auf seinem Grabstein, der ist wichtig zu sehen, vor der Freien Hochschule für Mission auf dem alten Friedhof von Korntal, mit der Inschrift Safe in the arms of Jesus, geborgen in den Armen Jesu. Und gleich daneben ist der Grabstein von Rebmann, Johannes Rebmann aus Gerlingen, dem Weingärtner, der mit Krapf draußen war, 27 Jahre, ohne Heimaturlaub, erblindet, heimgekehrt. Und doch für Jesus Ostafrika erobert. Wir müssen in größeren Zügen weitermachen. Da wäre jetzt von Kobat zu erzählen, der in Äthiopien weitermachen wollte. Ich wollte Ihnen jetzt erzählen von einem anderen Mann, der aus Schottland kam und in Ostafrika eine ganz wichtige Bedeutung erlangt hat, der leider bei uns sehr wenig bekannt wurde, außer bei den großen Missionsexperten, Peter Cameron Scott. 1867 in Glasgow in Schottland geboren und war dann mit seinen Eltern nach USA ausgewandert, war dann Sänger in einem Opernchor, war ihm wichtig, hat ihm Freude gemacht, wenn die Menschen Beifall geben. Bis er plötzlich gemerkt hat, das kann meines Lebens Sinn nicht sein. Ich suche doch die Ehre Gottes. Und entschloss sich mit 23 Jahren, aussenden zu lassen als Missionar an den Kongo-Fluss. Dort war sein Bruder John in die Missionsarbeit getreten, der christlichen Missionsallianz, Christian Missionary Alliance. Und als Peter Cameron Scott dort ankam, das Erste, was er tun musste, war, einen Sarg zu zimmern und seinen Bruder beerdigen. Es war für ihn furchtbar. Und er ist wieder zurückgekehrt nach Amerika und ist dann 1895 erneut ausgereist. Er war schwer krank gewesen und dass er noch einmal ausgereist ist, das war bei ihm, gibt ja manchmal solche Wendepunkte. Er war in der Westminster Abbey in London, kam an das Grab vom David Livingston und da steht auf dem Grabstein das Wort Jesu: Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch die muss ich herführen. Das hat diesen Peter Cameron Scott mit seinem verkrachten ersten Einsatz, mit dem Todesopfer seines Bruders, so tief bewegt. Er ist an dieser Stelle niedergekniet, an diesem Grabstein, betete für Afrika, für die verlorenen Millionen, Menschen ohne Jesus. Herr, brauche mich, wenn du mich brauchen kannst. Er hat später erzählt, in diesem Augenblick hat er schon die Idee gehabt, dass man durch ganz Afrika hindurch wieder so Stationen bauen soll. Das ist das Problem bis heute, die Einsamkeit der Missionare. Wie kann man da besser eine Kette von Missionsstationen machen? Immer wieder war das in der Missionsgeschichte eine wichtige Sache. Der Baumann hat ja jetzt ein wichtiges Buch darüber geschrieben, über die Apostelstraße. Und 1895 ist Scott mit 6 anderen Missionaren ausgereist nach Ostafrika, da wo Ludwig Krapp vorher war. Und sie sagten, wir wollen jetzt solch eine Kette von Missionsstationen aufbauen. Sie waren 6 Missionare aus Pennsylvania und sie haben sich zuerst auf der Insel Zanzibar getroffen und haben dort sich gerüstet und haben gesagt, wir stoßen in das Landesinnere vor. Aber dann kamen die Schwierigkeiten. Also Schwierigkeiten sind immer da, um überwunden zu werden, um unseren Glauben zu testen. Auch die Hindernisse, das ist in der Mission immer so zu lernen. Es ist wie wenn sich alles verbündet hätte und dagegen steht. Der englische Konsul hat ihnen überhaupt nicht erlaubt, mit der Missionsarbeit zu beginnen, weil er Sorge hatte, es könnte Unruhe geben mit den Moslemstämmen, etwa in der Nähe der Küste, in der Gegend von Mombasa. Und dann hat Peter Cameron Scott gesagt, kein Problem, dann gehen wir ins Landesinnere. Das ist unser Traum. Und dann sind sie losgelaufen. 4000 Kilometer in 14 Monaten. 4000 Kilometer zu Fuß. Mit geschwollenen Beinen, fieberkrank, mit furchtbaren Insektenstichen. Es gibt so riesen Eiterbeulen, Malariaanfällen, Kämpfen mit wilden Tieren, ohne Wasser in trockenen Steppen. Und sie kannten ja die Sprache überhaupt noch. Sie sind einfach ins Landesinnere hinein und sagten, wir möchten doch dort innen Jesus bezeugen. Weil sie die Sprache nicht konnten, haben sie zuerst versucht, die Leute überhaupt mit allerhand Spaß und Aufführungen und Zaubertrickchen und so zu gewinnen. Scott schrieb in sein Tagebuch, wir gingen im demütigen Vertrauen auf Gottes Hilfe immer weiter vorwärts. Ohne Zweifel machten wir auch viele Fehler in unserer Blindheit. Wir sind eben Menschen. Und dann immer dieses schreckliche Fieber. Dann kam Durchfälle. Die häufigste Todesursache bis heute in Afrika. Durchfälle, Ruhr, Wassersucht, Herzanfälle, furchtbare Kopfschmerzen. Und Scott schrieb wieder nieder und sagt, wir haben so wenig Probleme damit gehabt, dass man kaum Notiz davon nehmen muss. Mit einer Härte ohnegleichen. Er hätte jetzt schon längst Urlaub gebraucht, um sich von diesen gesundheitlichen Strapazen wieder zu erholen. Aber ihn drängt es einfach weiter. Er wollte die Menschen, diese Millionen Menschen gewinnen. Und er schrieb, können wir den Menschen, die in der Finsternis sind, das Licht des Lebens vorenthalten? Hier bin ich, Herr. Gebrauche mich, tot oder lebendig. Die letzten Worte im Tagebuch von Peter Cameron Scott. Dann starb er. Hat im Fieberdelirium immer noch gemurmelt, lasst uns gehen, lasst uns gehen. Die Freunde fragten ihn, wohin sollen wir denn gehen? Er sagt, zur ewigen Stadt. Er wusste, dass sein Leben nur eine verlöschende Flamme war. Und doch hat er sein Leben verzehrt für Jesus. Was ist das Leben eines solchen Missionsdienstes? 3 Jahre nach der Ankunft dieses Teams war von den 16 Ersten, es sind einige nachgerückt, kein einziger mehr übrig geblieben. 3 waren gestorben, 5 wegen Krankheit ausgeschieden, 4 hatten frustriert aufgegeben, der Rest war in andere Arbeiten übergewechselt. Aber dann kamen andere, und das ist wunderbar, die Stafette. Es kamen dann schließlich 5 kleine Kinder. Und als man ihn fragt, ist das nicht risikoreich, wenn du in das fieberverseuchte Afrika gehst, sagt man, der Herr mich sendet, gehe ich. Und für ihn war es nur wichtig, kriege ich das Geld fürs Reiseticket. Dann will ich ums andere nimmer sorgen. Sie hatten ganz große finanzielle Probleme. Und damals ist bei diesen Missionen der Gedanke entstanden, wir wollen nie Sicherheiten suchen mit der finanziellen Versorgung. Wir wollen einfach gehen, wenn der Herr ruft. Und wir wollen auch nie fragen, wie viel Geld kriege ich. Der Herr wird das geben, was ich brauche, und das genügt. Dieser Hurlbird hat eine großartige Missionsarbeit in Ostafrika begonnen, im heutigen Kenia. Und er hat die Gabe gehabt, auch mit den großen Leuten aus der Politik zu sprechen. Und so hat er den Kontakt mit dem amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt geknüpft. Er hat ihn einmal angeschrieben, er wollte gerne eine richtige afrikanische Jagdsafari machen, ob er ihm nicht behilflich sein könnte. Er hat gesagt, bin ihm gern behilflich, und hat die Kontakte geknüpft und hat gleich dort die Idee gehabt, dass eine Missionsschule gebaut wird, und 1910 war das, sollte dieser amerikanische Präsident Roosevelt auch den Grundstein dazu legen. Das ist die berühmte Missionsschule Rift Valley, die heute mit etwa 450 Schülern in Nairobi besteht, eine ganz wichtige Schule. Und der Hurlbird hat dann gedacht, Mensch, wenn ich den amerikanischen Präsidenten da habe, da müssten wir eigentlich noch was Besonderes machen. Und er hat ihn gebeten und hat gesagt, wir würden so gerne in den Kongo vorstoßen. Der Kongo ist verschlossen. Der Kongo war damals, später Zaire genannt, jetzt heißt er wieder Kongo, dieses riesige zentralafrikanische Land, war damals eine persönliche Kolonie von dem belgischen König. Persönliches Eigentum des belgischen Königs. Und er hat natürlich als Katholik, oder die Belgier sind ja überhaupt wahrscheinlich auch kaum christlich, sind ja kaum evangelisiert, dieses Belgien, die hatten kein Interesse an Missionen, haben gesagt, da kommt mir kein Missionar rein. Und jetzt hat der Hurlbird gesagt, der Nachfolger von dem Peter Cameron Scott, Herr Präsident, könnten Sie mir nicht ein Wort einlegen, wenn Sie auf dem Rückreise durch Brüssel kommen, da ist man ja noch komplizierter gereist damals, können Sie nicht beim belgischen König ein Wort dafür einlegen, dass wir Einreise bekommen mit unseren Missionarien in Kongo? Das hat der amerikanische Präsident Roosevelt gemacht, hat ein Telegramm geschickt seinen Kolonialbeamten, dass sie also dort in der Grenze die Durchreise lassen sollten, und das Telegramm ist verstümmelt angekommen, so wie es damals am Anfang unseres Jahrhunderts noch war mit den Telegrammen. Und die Gouverneure haben aus dem Telegramm nur ausgelesen, der amerikanische Präsident käme. Und da haben sie alles an der Grenze aufgeboten und haben mit großem Glanz und mit großer Ehre und Aufmarsch wen empfangen? Die ersten Missionare, die den Kongo erreichen. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, weil das ja in unseren Tagen noch einmal wichtig ist, in diesem Gebiet in Ostkongo. Wir selber haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die alle zu dieser Afrika-Inland-Kirche gehören. Diese Kirche hat Peter Cameron Scott begründet. Es ist heute die größte evangelische Kirche in Kenia. Gegründet von dem Peter Cameron Scott, der nur 14 Monate Dienst hat. 14 Monate auf den Füßen unterwegs und dann vom Herrn heimgerufen wurde. Und die Saat ging auf. Wir finden die Afrika-Inland-Kirche in Tansania, wir finden sie im Süden vom Sudan und wir finden sie ganz stark im Osten Kongos, von Zaire, mit großen Krankenhäusern, mit großen, sehr lebendigen Gemeinden, mit einer ganz wunderbaren Saat. 1913 ist diese Afrika-Inland-Kirche gegründet worden. Das war ja dem Peter Cameron Scott wichtig. Ins Inland hinein. Dort soll das Evangelium Raum gewinnen, Menschen für Jesus gewonnen werden. Und das Kennzeichen dieser Afrika-Inland-Mission oder dieser Afrika-Inland-Kirche, zu der auch heute die Deutsche Missionsgemeinschaft gehört und ihre Missionare dorthin schickt, aber wir sind auch sehr in Verbindung, gerade im ärztlichen und medizinischen Bereich. Sie hat einen großen Flugdienst, sie hat allein 10 große Flugzeuge und kleine Flugzeuge und tut in Afrika sehr viel, auch diese entfernten Stationen verbinden. Die haben von Anfang an gesagt, wir vertrauen allein auf unseren Herrn Jesus, der versprochen hat, allen Mangel auszufüllen nach dem Reichtum in der Herrlichkeit Jesu Christi. Wir wollen nicht vom Geld unsere Arbeit abhängig machen. Und Hudson Taylor hat dann, wie er diese Grundsätze hörte, nur gesagt, verlasst euch darauf, wenn man Gottes Werk so tut, wie Gott will, wird euch nie etwas fehlen. Wenn ich Hunger hätte, sagten diese Missionare, wollte ich dir nichts davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. So steht es im Psalm 50, Vers 12. Dann wird Gott auch uns versorgen. Als im Oktober 1995 diese Kirche im Sportstadion von Nairobi den 100. Jahrestag der Ankunft der ersten Missionare ihrer Kirche feierte, da hat man dran gedacht, dass aus diesen kleinen Anfängen 3 Millionen bekennende Christen heute zu diesen Gemeinden in 4.300 Ortsgemeinden sich treffen. Unzählige Schulen werden unterhalten mit Krankenhäusern, Krankenstationen, unzähligen Kinderheimen, allein 18 Bibelschulen bis in die Zentralafrikanische Republik hinein, ja sogar bis nach Mosambik gehen heute die Evangelistenboten dieser Kirche. Wenn Sie noch ein wenig Kraft haben, würde ich noch ein drittes Bild Ihnen anfügen. Und man verwirrt vielleicht manches und man bringt manches durcheinander. Das ist alles gar nicht so tragisch. Man kann es immer auch schlecht behalten, aber es soll ja nur einige Eindrücke sollen uns begleiten. Was ist eigentlich aus Äthiopien geworden? Äthiopien war schon dem Ludwig Krapf so wichtig zu erreichen. Ein Land mit sehr vielen Völkern und Sprachen, eine große Kultur. Man erinnert sich an den Kämmerer mit der Königin Candace aus der Apostelgeschichte. Man erinnert sich an die Königin von Reich Arabien. Es war dieser spätere Bischof Goba von Jerusalem, der Vater der Dora Rappard, der dann die Missionsarbeit 2 Jahre weiterführt und wieder das Land verlassen müsste, und große Opfer gebracht hat. Er lag lange krank, das Ergreifendste ist mir immer wieder, wie sie dann mit der Frau und dem kleinen Kind nach Kairo sich durchgeschlagen haben, durch die Wüste geritten sind. Die Frau hat immer gerufen, weil ihr Kind so hochs Fieber hat, bleib doch sitzen. Und der Mann hat gesagt, ich habe meine Frau anbrüllen müssen. Die Frau hat bis ins Alter gesagt, ich habe meinen Mann nicht verstanden. Wie hart er mit mir umgegangen hat, gesagt, wir wären alle umgekommen. Und wie sie dann im Boot den Nil aufwärts fahren und dann endlich in Alt-Kairo ankommen, ist das Kind tot. Bis das beerdigt war, Koba schreibt das, wie das war, und der ist später nach Jerusalem gegangen und hat dort die ersten Siedler der Krishona-Mission betreut. Das Bischof für die Anglikaner, der Christchurch, und später auch die Vorbereitung getroffen für die Arbeit der Erlöserkirche und die Sammlung, die erste Missionsarbeit, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und wenn Sie nach Jerusalem kommen, müssen Sie auf dem englischen Friedhof, man sagt englischen Friedhof, also deutsch-englische Friedhof auf dem Zionsberg, an den Gräbern dieser großen Pioniere von Jerusalem stehen. Sie hatten einen großen Blick, Weltmission, von Äthiopien bis Jerusalem. Und da stehen all die herrlichen Bibelworte dann drauf von den Verheißungen, die für Jerusalem gelten. Aber wie ging das dann weiter, als Koba auch nicht die Anreise bekam? Dann hat noch Louis Harms, der Evangelist von Hermannsburg, den Traum gehabt. Wir müssen Missionsboten nach Äthiopien schicken. Louis Harms, Erweckungsprediger. Er hat ein Schiff bauen lassen. Mit diesem Schiff sind seine Missionare losgefahren, weil sie in Äthiopien nicht landen durften, sind sie weitergefahren bis nach Südafrika und haben dort die Hermannsburger Missionsarbeit in Südafrika aufgebaut. Führung Gott. Immer an anderen Stellen hat Gott sie weitergeleitet. Wann ist denn Äthiopien aufgegangen? Ein Arzt war es. Dr. Thomas Lembi. Wenn in diesen Tagen der Sudan, muslimische Sudan immer wieder uns im Blick ist, dann sollte man sich an Dr. Thomas Lembi erinnern. 1907, ein Pionier in Sudan, und das war so bezeichnend. Wir denken, ja, ein Arzt, das ist wichtig, solche Leute braucht man. Für Thomas Lembi war immer das erste das Evangelium bezeugen. Als er später einmal vor dem äthiopischen Königstand, der sagt, ja, ist ja prima, wenn Sie ein Krankenhaus bauen. Er sagt, nein, Majestät, das Erste wird sein, dass ich in diesem Land das Evangelium von Jesus bezeugen will. Und das Zweite wird das Krankenhaus sein. Hoffentlich haben wir auch heute immer wieder die Klarheit in unseren Aussagen, das zu sagen, was vorne ansteht und was das Zweite ist in unserem Dienst, in der Missionsarbeit. Thomas Lembi hatte vom Sudan aus aber schon immer den Gedanken, wie komme ich eigentlich nach Äthiopien hinüber? Er wollte dort das Evangelium bezeugen und er sah, das Land war verschlossen, es hat sich versperrt gehabt. Hat immer wieder versucht, mit solchen Gouverneuren die Verbindung zu knüpfen. Und da ist es passiert, als er im Süden einmal in einer Station in Sayo war, in der Provinz Valega. Da hat er dann schließlich Erlaubnis bekommen, dass er einige Erkundigungen einziehen kann. Es war ja immer sehr gefährlich. Die Regierungen hatten dort große Angst, das seien Spione. Und natürlich, dahinter stehen vielleicht nur Kolonialmächte, die das Land erobern wollten. Da mitten in der Nacht wird der Thomas Lembi geweckt und dann kommen Äthiopier zu ihm ganz aufgeregt und sagen, komm schnell zu unserem Gouverneur, und da ist was ganz Furchtbares passiert und so. Der war am gleichen Ort und sie führten ihn dann zu ihm an sein Bett und der war furchtbar blass und sagt, was ganz Schreckliches passiert. Da ist ein ganz tödlich gefährlicher Käfer in sein Ohr gekrochen und dieser Käfer bohrt ihm sein ganzes Gehirn auf. Lembi hat später immer lachen müssen, hat gesagt, das war eine ganz dramatische Geschichte. Da hat schon gemeint, sein ganzer Schädel sei aufgefressen. Der Lembi hat seine Pinzette genommen und hat diesen Käfer rausgeholt, aber sagt, der Käfer hat uns die Tür nach Äthiopien geöffnet. Denn dieser Gouverneur hat zeitlebens davon gesprochen, dass sein ganzes Gehirn noch binnen weniger Minuten aufgefressen worden wäre, wenn nicht der gütige Doktor gekommen wäre. Und das war gleichzeitig ein Armeegeneral, der ihm natürlich sofort erlaubt hat, du darfst hier im Lande dich bewegen, du darfst in die Hauptstadt kommen, du darfst ein Krankenhaus errichten. Es kam zu den ersten Kontakten. Dann in der Hauptstadt, Lemby hat in einer Zeitschrift in Amerika dann darüber berichtet, dass plötzlich das Land aufgegangen ist. Da haben andere Missionare dann davon gehört, waren interessiert. Das war auch dann das erste Mal, dass die Sudan Interior Mission, die SIM, die ja eine der die größte Mission wohl der Welt ist, damals darauf aufmerksam wurde. Lemby war damals noch in einer anderen Missionsarbeit. Und so trafen 1928 die ersten Missionare dann in Äthiopien ein, aber es war furchtbar schwierig. Sie wollten gleich in den Süden gehen. Sie hatten die Vorstellung, wir müssen in den Süden, dort, wo die vielen Geister, im Geisterglauben befangenen Stämme sind. Also sie wollten ja keine Konkurrenz zu den koptischen Christen da machen. Wir wollen in den Süden. Es war ganz arg schwierig. Sie bekamen schließlich eine Genehmigung. Sie mussten dann so Tourführer mitnehmen, die sie auf der richtigen Route führen, damit sie ja nicht abirren. Und Lemby sagt, wenn ich eigentlich zurückblicke, war das ganz merkwürdig gegangen. Die Tourführer haben uns einen Weg geführt, der eigentlich gar nicht vorgesehen war. Sie sagten, das sei nötig. Wir konnten uns nicht einmischen. Aber in jede Stadt, wo sie gekommen sind, waren die Gouverneure sehr interessiert und sagten, was, ihr seid Mediziner, dann könnt ihr gleich hier sein, eine Krankenstation. Lemby, nein, ich möchte predigen und so, das darfst du auch noch tun, wenn du kommst. Es war eine große Karawane mit 66 Maultieren, 20 Eseln, 9 Pferden, mit Trägern und Führern und sind dann nach Süden gekommen. Und dort war das Volk der Gallas, die schon Ludwig Krapf als die Evangelisten gesehen hat. Das waren wilde Kämpfer. Und Krapf, von dem ich Ihnen vorher schon erzählt, der Württemberger aus deren Ding, der hat immer gesagt, wenn man mal die Gallas für Jesus gewonnen hat, dann wird das, werden das die Evangelisten sein für ganz Afrika. Sie spielen heute in der Missionsgeschichte noch eine große Rolle, auch im Norden von Kenia. Sie sind wilde Kämpfer geblieben. Oromo, sagt man, teilweise sind manche auch Christen geworden, christliche Gemeinden. Aber heute, wenn man noch einmal sieht, die Route, die damals Dr. Thomas Lemby geführt wurde, war der Anfang der ersten Missionsstation im Süden von Äthiopien. Die großen Städte Sodo, Chima, wo die Gemeinden heute liegen. Dann schließlich der Kaiser von Äthiopien, Haile Selassie, hat diesen Missionaren noch die Erlaubnis gegeben, sie dürften überall eine Station eröffnen, wo die Gouverneure sie einladen würden, wo sie eine Einladung nachweisen könnten. Und so sind sie unten in der Regenzeit gewesen. 1934 ist dann die Arbeit noch einmal ausgeweitet worden. Es waren schließlich 22 Missionare auf 5 Missionsstationen. Es war ja sehr schwierig, die verschiedenen Sprachen der Stämme auch zu lernen. Und es gab immer wieder Streit um die Genehmigungspapiere und alles, was sie hatten. Und da begann 1936 der Überfall der Italiener auf dieses Land Abessinien. Mussolini, der italienische Diktator, überfiel das Land. Es war ein ganz großes Unrecht. Die Äthiopier hatten ja gar keine Waffen. Die haben ja mit den Speeren sich gewehrt gegen die modern ausgerüstete Armee der Italiener. Und die Amerikaner haben sofort von der Regierung den Befehl gehabt, alle sofort das Land verlassen. Und Dr. Thomas Lemby hat die Missionsleitung gefragt, was die Missionsleitung der SIM denn empfiehlt. Und dann hat Roland Bingham, der Leiter der Mission, ihnen zurück das Telegramm geschickt. Ihr steht unter höherem Befehl als unter dem des Königs von England. oder des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Empfangt eure Befehle von ihm und wir sind eins mit euch. Entscheidet euch im Gebet vor Jesus, was ihr tun wollt. Wir bestätigen, Mütter mit Kindern sollten sofort in die Heimat zurück. Und dann entschieden sich alle Missionare ohne Ausnahme in Äthiopien zu bleiben. Der Thomas Lembi hat schon vorher eine große, mutige Tat getan. Die Äthiopier haben ihm immer nie getraut, was er eigentlich in Äthiopien will. Sie hat das große Misstrauen der Afrikaner. Und da hat damals Thomas Lembi in einem mutigen Schritt seine amerikanische Staatsangehörigkeit aufgegeben. Er hat gesagt, ich will Äthiopier werden, wenn ihr mich aufnehmt, bleibe ich bei euch. Haben Äthiopien bis heute, sagen sie, das war das Größte, was man geben kann. Ich traf mal einen äthiopischen Pastor, der gesagt, mein Enkelkind muss den Vornamen Lembi kriegen. Es hat noch nie einer getan, seine Staatsangehörigkeit aufgeben, nur um Menschen die Liebe zu bezeugen. Und jetzt mussten die Italiener haben natürlich sofort die Missionare ausgewiesen. Sie sind von sich nicht gegangen, sie haben sie sofort ausgewiesen. Und der Thomas Lembi hat gar keinen Pass mehr gehabt, weil er ja keine Staatsangehörigkeit hatte. Wir waren staatenlos. Da gibt's ein Buch, A Doctor Without a Country. Ich habe nur den Titel gehört, leider es noch nie in meinen Händen gehabt, das englische Buch von Thomas Lembi, wo diese Geschichte erzählt. Sie mussten alle aus dem Land fliehen, waren ausgeschlossen. Sie haben überhaupt nur 36 Äthiopier bekehren können. 36 Leute, die Arbeit, was war das gewesen? Eine große medizinische Arbeit aufgebaut. Ein letzter Händedruck von diesen Christen. Gott sei mit euch, bis wir euch wiedersehen. Ob sie sich überhaupt noch mal wiedersehen in der Ewigkeit. Und dann haben die Italiener gewütet. Furchtbar wurden diese Christen gefoltert. Jeder von ihnen, die getauften Christen, 100 Peitschenschläge. Einer hat 400 Peitschenschläge bekommen. Viele erzählten, sie konnten wochenlang nicht mehr auf den Rücken liegen. So wurden sie gefoltert. Sie wurden in Haft gelegt. Die Gemeinden wurden verboten. Als dann 1941 der Krieg zu Ende war, die Italiener das Land verlassen mussten, durften die Missionare wieder zurück. Sie sind angekommen in Addis Abeba. Werden wir überhaupt noch etwas finden? Wird es überhaupt noch Christen geben? Und sie erzählten dann, wie sie nach Süden gewandert sind, übernachtet haben und eines Morgens sahen sie Menschen den Berg herunterströmen. Sie sagten, was ist denn los? Ist der Markt? Wie sie Leute fragen, erzählen die, wir hören, die Missionare kommen wieder. Von den wenigen Christen waren in der Verfolgung 10.000 bekehrt worden. Ohne ausländische Missionare. Allein in der Provinz Valamo 10.000, in der Provinz Kambata 5.000, das war der Geist dieser evangelischen Kirche, Kale Haivet, Wort des Lebens. Die Deutsche Missionsgemeinschaft ist besonders mit ihr verbunden. Wir haben auch viele Verbindungen mit ihr durch Mitarbeiter und durch Unterstützung. Und diese Gemeinden sind so stark gewachsen, dass es heute die größte evangelische Kirche ist. Nur vor dem Zweiten Weltkrieg, durch eine furchtbare Verfolgung hindurchgegangen. Und noch einmal nach dem Sturz von Kaiser Haile Selassie im Jahr 1974, noch einmal durch eine brutale Verfolgung gegangen. Viele waren in Konzentrationslager inhaftiert. Viele haben ihr Leben gelassen. Und dort ist es oft passiert, wenn sie ihre Glaubenskonferenzen hatten, das Militär sie umstellt hat, wie sie einfach niedergekniet sind und dann 10.000 Menschen eine Gebetsversammlung gehalten haben, stundenlang. Der Geist Dieser Christen lebt heute weiter. Und wenn wir in diesen Tagen wieder lasen in Idea, wie bei einem Missionsfest, ich glaube, es war bei der Deutschen Missionsgemeinschaft, einer erzählt hat von dem Wachsen, pro Jahr wächst die Kirche um 50.000 Glieder. Was ist der Geist? Nur das Wort Gottes, die Bibelunterweisung, eine ganz treue Schulung, Bibelschulung, Bibelschulen, Zurüstung der Pastoren über dem Wort Gottes und Evangelistendienst. Für mich das Letzte, mit dem will ich schließen, wie wir dieses Jahr die Nachricht erhalten haben, ein junger Evangelist aus dieser Kirche, dem wir ein Stipendium ermöglicht haben für die Schulung in der Bibelschule, ist, das macht diese Kirche zu einem Stamm geschickt worden, wo das Evangelium noch nicht gepredigt war bisher. Und er ist dort erschlagen worden, getötet und ermordet worden. Bei der Beerdigung letzten Oktober haben an seinem Grab 5 junge Pastoren gesagt, und wir treten in die Fußstapfen. Wir lassen uns dorthin entsenden, wo dieser Mann ums Leben kam. Das ist der Weg Jesu, das ist der Geist der ersten Zeugen. Jetzt haben wir eigentlich dazwischen was singen lassen wollen, Schwester Barbara, jetzt habe ich es ganz vergessen. Jetzt singen wir jetzt noch die Verse 5, 6 und 7 vom Lied 329. Wollen beten, Herr, wir können nur danken für diese Ermutigung, die wir bekommen von deinem Werk. Und das machst du doch mit schwachen Menschen, die auch alle Fehler machen und die nur von deinem Geist geführt waren und sind. Und was du dort tust, das willst du auch in unserem Land tun. Wir dürfen dich bitten, Herr, tust doch auch bei uns, in unseren Gemeinden und in unseren Orten und Gemeinschaften, in unseren Jugendkreisen und Gruppen, in unseren Häusern, dass du dein Wort selber bekräftigst, dass du klare Bekehrungen wirkst. Wir wollen dir einfach danken, dass wir in dieser Spur bleiben dürfen und dass wir nichts Neues erfinden müssen, sondern dass einfach
du das wahrmachst, was du zu allen Jahrhunderten getan hast. Erbarme dich unseres Landes und der Finsternis. Wir bitten dich für Europa, für diese Länder, auch Belgien und Frankreich und Spanien und Italien und Albanien und Griechenland, aber auch unser Land, auch unser Württemberger Land. Gib du neues geistliches Leben aus der Quelle deines Wortes. Und nun befehlen wir uns dir, lieber Herr, auch für diese Nacht. Gib uns den Frieden, Bewahrung auf dem Nachhauseweg und die Freude an deinem Reich, das feststeht und das keine Macht der Finsternis überwältigen kann. Herr, bewahre unsere Herzen und Sinne in dir. Amen. Eine gute Nacht Ihnen.